ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Über den Verlauf des Krieges in der Ukraine, über verschiedene militärische und militärpolitische Aspekte dazu und über angrenzende Themen reden wir in diesem Podcast. Und wir tun das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Heute und ich glaube für die kommenden 3 Wochen aus Warschau zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Danke, Deisinger.
Warschau, weil Sie da wieder bei der Ausbildung von Generalstabsoffizieren helfen?
Ja, genau. Das ist jetzt die Abschlussübung der künftigen Generalstabsoffiziere der baltischen Staaten und Polens. Wir planen da gemeinsam die Verteidigung der baltischen Staaten und des nördlichen Polens. Das Besondere ist, dass auch in diesem Jahr wieder ukrainische und finnische Offiziere mit dabei sind.
Und es ist, glaube ich, mittlerweile das 3. Mal, dass Sie da bei diesen NATO-Partnern mitmachen, seit wir den Podcast aufzeichnen, seit wir den Podcast machen. Dieses Jahr im Frühjahr steht das wohl bei Ihnen auf dem Programm. Ob, wenn Sie im nächsten Jahr wieder dort sind, der Krieg noch läuft, was meinen Sie? Also ich glaube, das ist jetzt keine Glaskugelfrage, denn es gibt ja durchaus Signale, also die darauf hindeuten. Oder wenn wir mal bei den Nichtsignalen beginnen, also von Seiten der Russen gibt es ja schlicht nichts, was darauf hindeuten könnte, dass vorher schon Schluss ist.
Ja, das ist das 3. Mal, das richtig, seit Beginn des Podcasts und das 4. Mal seit meiner Pensionierung. Die Übung findet im Wechsel in Tartu in Estland und in Warschau statt. Also zur Frage, das ist keine Glaskugelfrage, das ist richtig. Wir sagen ja seit Kriegsbeginn in diesem Podcast, dass es ein langer Krieg sein wird. Das war ja vor 2 Jahren bereits absehbar und ich glaube tatsächlich, wenn ich nächstes Jahr wieder in Estland dabei bin, dann wird der Krieg auch weiter andauern.
Und ich habe von Signalen gesprochen. Diese Signale, die kommen ja von der anderen Seite, nicht von den Russen. Also zunächst mal von der ukrainischen. Vadim Skibitzki, das ist der Vizechef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, der wurde offenbar vom britischen Economist interviewt und dann in einem Artikel zitiert. Er spricht davon, dass es frühestens in der zweiten Hälfte 2025, also in, sagen wir, 1,5 Jahren, sinnvolle Verhandlung geben könnte.
Also das klingt ja bereits in Ihrer Frage an, dass wir es wieder mit so einem Interview in Anführungsstrichen zu tun haben, das mich so ein bisschen an das Interview von General Saluschny Anfang November letzten Jahres erinnert. Das haben wir ja auch ausführlich besprochen. Also ein Pressegespräch und dann ein anschließender Artikel mit wörtlichen Zitaten. Ein Artikel, in dem die Leser weder die Fragen noch den Kontext der Fragen und Antworten mitbekommen. Das ist leider ein verbreitetes Verfahren, insbesondere im angelsächsischen Bereich, aber auch bei uns bei manchen Medien.
Klingt danach, dass wir dann später noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Aber es gibt ja nicht nur dieses Signal, gibt ja beispielsweise auch ein zweites. Und das korrespondiert vielleicht auch ein bisschen mit dieser Äußerung. Und zwar eine Äußerung von US-Sicherheitsberater Jake Sullivan, nämlich dass die Ukraine für 2025 eine neue Offensive planen würde. Das liest sich fast so, als würden die beiden Meldungen zusammengehören, also was dann als ukrainische Position bedeuten könnte. Also okay, warten wir erstmal ab, was unsere Offensive 2025 bringt und dann schauen wir mal, ob wir von unserer Seite her Verhandlungen erwägen.
Also Jake Sullivan sagte gemäß der Financial Times, dass sich die Ukraine mit dem jetzt beschlossenen Hilfspaket von 50 Milliarden US-Dollar für Waffen und Munition befähigt sei, in diesem Jahr die Frontlinie zu halten und den russischen Angriffen zu widerstehen. Er sagt weiter, im nächsten Jahr plane die Ukraine eine Großoffensive, aber Letzteres hat Präsident Zelensky ja auch bereits vor dem Beschluss des Pakets gesagt. Das ist also nichts Neues. Ob es dann tatsächlich so kommt, wie Sullivan es sagt, werden wir sehen. Waffen sind das eine. Die Fähigkeit, sie mit ausreichendem Personal und ausreichend ausgebildetem Personal auch so einzusetzen, dass die Frontlinie tatsächlich auch gehalten werden kann, das andere. Und diese Frage stellt sich umso dringender, je länger die Russen die Initiative behalten, ihre Kräfte, wie sie wollen, nach Raum und Zeit einzusetzen.
Also grob gesagt, dass man befindet sich derzeit in einer derart prekären Lage, also dass man auch für die nächsten Monate schlicht keine Entwicklung sieht, die eine möglichst vorteilhafte Verhandlungsposition für die Ukraine mit sich brächte.
Ja, aber das haben die Russen und die Ukraine ja gemeinsam. Nicht die prekäre Lage, die liegt bei der Ukraine. Aber beide Seiten sehen ja jetzt keine Verhandlungsposition, die sie dort mit einbringen könnten. Solange die Russen in Initiative sind, werden sie auch nichts anderes als die Kapitulation fordern, was sie ja de facto schon tun. Die Ukrainer haben jetzt die Abstandswaffen großer Reichweite, wie sie ja auch vom Deutschen Bundestag mit den Stimmen der Ampelkoalition von der Bundesregierung gefordert worden sind. Sie müssen jetzt alle Kräfte bündeln, um den Russen an der Frontlinie die Grundlagen für ihren Einsatz zu entziehen.
Okay, über die aktuelle Lage reden wir gleich. Ganz kurz noch gesagt, was haben wir heute noch vor? Ein paar Sätze mehr zum gerade angesprochenen Interview von General Skibitzki. Wir schauen nochmal auf den Stand der Diskussion zum Thema NATO-Bodentruppen in der Ukraine. Da hat sich der französische Präsident Macron ja wieder zu Wort gemeldet und nicht nur er. Und Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten wir auch immer wieder. Veröffentlichung dieses Podcasts ist am 7. Mai 2024. Wir haben es jetzt bei der Aufzeichnung ungefähr 11:30 zu hören. Das Ganze wie immer in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Zur aktuellen Lage. Dass es da am Boden entlang der Frontlinie für die Ukraine aktuell nicht gut aussieht, und das ist wahrscheinlich noch untertrieben, das hatten wir schon angedeutet. Das ist ja nun auch schon ein paar Wochen so. Wie ist der Stand der Dinge aktuell?
Also die Russen greifen nach wie vor mit Schwerpunkt im Raum westlich von Avdijewka und westlich von Bachmut bei Chasiv-Yar an. Sie haben dort auch Erfolg und weiten die besetzten Gebiete aus, weil die Ukraine dem anhaltenden Druck nur dadurch begegnen kann, dass sie Raum aufgeben muss, um die eigenen Kräfte der eigenen Armee zu schonen. Bei Chasiv-Yar werden sie allerdings so lange wie möglich durchhalten wollen, weil das Gelände für eine Verteidigungsstellung sehr günstig ist. Es wird auch dadurch verstärkt, dass es hier diesen Kanal gibt, der von Nord nach Süd verläuft. Und wenn man jetzt so auf die Karte schaut und sich die Truppenteile ansieht, wie sie in dem Gelände da disloziert sind, dann ergeben sich schon Gegenangriffsmöglichkeiten für die Ukraine aus dem Süden in die Flanke der vorrückenden Russen, die eine weitere Verzögerung zur Wirkung hätte. Den Zeitgewinn könnten sie für den Ausbau weiterer Stellungssysteme weiter westlich nutzen. Deshalb glaube ich, dass man das nicht leichtfertig aufgeben wird. Westlich von Avdijewka kommen sie weiter voran und haben sich eine Ausgangsbasis jetzt geschaffen, um entweder weiter nach Westen Richtung der Stadt Pokrovsk anzugreifen oder Richtung Norden einzudrehen, um im Zusammenwirken dann mit den Kräften bei Chasiv-Yar eine Einschließung der Ukrainer im Donbass zu versuchen. Der zunächst kleine taktische Einbruch bei dieser kleinen Ortschaft Otscharetynje schafft ihnen also auch operative Möglichkeiten. Auch außerhalb dieses Schwerpunktbereichs westlich von Donetsk und in der Südukraine sind die Ukrainer unter Druck und müssen kleinere Gebiete aufgeben.
Sie hatten von Gegenangriffsmöglichkeiten für die Ukraine gesprochen, wäre ja schön zu hören. Also wenn es da hier und da auch positive Nachrichten tatsächlich für die Ukraine gäbe, also die Lage am Boden betreffend, lassen sich da derzeit überhaupt irgendwelche finden?
Naja, es gibt es schon im Nordbereich der Front bei Kupjansk beispielsweise, westlich der Großstadt Charkiw. Dort kann die ukrainische Armee allen Unkenrufen zum Trotz nun schon seit vielen Monaten halten. Ich glaube, seit Herbst letzten Jahres rennen die Russen dort an. Das Gleiche gilt auch für die Südukraine. Besonders kritisch ist die Lage nur in diesem angesprochenen mittleren Frontabschnitt und dort dramatisch, wo sich fehlende Munition nach wie vor auswirkt und die Soldaten an der Front dem Einsatz von Gleitbomben und der Artillerie hilflos ausgesetzt sind.
Es gibt eine konkrete Frage eines Hörers zur Lage im Gebiet Cherson. Da können wir mal kurz reinhören.
Guten Morgen, hier ist Martin Lindenberg aus Wurzen in Sachsen. Das Institute of Studies of War gibt ja eine Karte über die Ukraine heraus. Da habe ich jetzt vor kurzem aber gesehen, dass das gesamte linke Ufer vom Dnieper jetzt in russischer Hand ist, also was früher Krinki, der Brückenkopf der ukrainischen Armee war, auf der linken Seite ist Dnipro. Bei Krinki, also das ist wohl jetzt alles in russischer Hand, dass also die Russen dort das gesamte Ufer dort gegenüber von Cherson zurückerobert haben. Dazu würde ich gerne etwas Informationen haben, weil eben dieses letzte halbe Jahr, wo die Unterstützung aus dem Westen so stark nachgelassen hat, doch erhebliche Spuren hinterlassen hat und möglicherweise auch nicht über alles gesprochen worden ist.
Also es ist richtig, wir haben längere Zeit nicht über Krinki am linken Ufer des Dnieper gesprochen, weil es dort auch keine großartigen Veränderungen gab. Aber es ist nicht so, wie Sie es aufgenommen haben, dass die Ukrainer vom linken Ufer vertrieben worden wären. Es gab im Gegenteil gerade in den letzten Tagen verifizierte Vorstöße der Ukrainer auf eine Insel im Dnipro-Mündungsgebiet und auch zwar kleine Vorstöße nach Osten im Bereich der Ortschaft Krinki, die Sie gerade angesprochen haben. Dafür haben die Russen etwas weiter südlich bei Oleschki, das liegt direkt gegenüber von Cherson an der Autobahnbrücke, einige Meter oder 100 Meter gut machen können. Das wird gerade heute Morgen gemeldet. Das ist also nicht so, dass die Ukrainer das linke Ufer haben aufgeben müssen. Es sieht so aus, dass Russland in seinen seit Monaten andauernden Angriffen auf den Brückenkopf nachgelassen hat. Also man hat sogar Kräfte dort abgezogen und in andere Frontabschnitte verlegt. Man ist ganz offenbar zufrieden damit, dass die Brückenköpfe nicht signifikant ausgedehnt werden können und nimmt dabei in Kauf, dass die Ukraine das Ufer oder den schmalen Streifen entlang des Ufers gegenüber von Cherson im Besitz behalten. Das ermöglicht allerdings der Ukraine die Beschießung von Cherson vom Ostufer aus, von der linken Seite aus, in Grenzen zu halten. Das allerdings für den Preis, dass fast alle ukrainischen Marineinfanterieeinheiten dort gebunden sind und für andere Frontabschnitte nicht zur Verfügung stehen.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Gesamtlage schauen, also die für die Ukraine derzeit ungünstige Gesamtlage der Ursachen für diese Entwicklung, kann es ja viele geben. Also wenn wir hier mal neben fehlende Munition, fehlendes Gerät, fehlendes Personal, taktische und operative Fehler, die die Ukrainer machen, welche, Herr Bühler, würden Sie denn sozusagen nach vorne schieben?
Also in erster Linie waren es wohl der Mangel an Munition und fehlende Kapazitäten, sich gegen die uneingeschränkte Luftüberlegenheit der Russen an der Frontlinie zu wehren. Dann kommt das Personalproblem dazu, dass man selbst durch Verschleppung von notwendigen Maßnahmen der Personalergänzung und der Personalrotation verursacht hat. Das sind die messbaren Faktoren. Dazu kommen möglicherweise kleinere taktische Fehler und fehlendes Fortun, wie eben bei dieser Ortschaft, die ich gerade genannt habe, dazu.
Und wenn das Institute for the Study of War, das ISW, jetzt sinngemäß sagt, naja, es könnte sein, dass die Ukrainer beschlossen hätten, Raum gegen Zeit zu tauschen, während sie auf weitere Hilfen warten, dann heißt das ja also, sie würden also die Russen bewusst vorankommen lassen, in der Hoffnung, dass sie irgendwann wieder so viel Munition, so viele Waffen haben, dass sie Stellungen halten können. Das ISW nennt das eine angemessene Entscheidung. Ist sie das? Wäre sie das? Angemessen? Also ressourcenschonend sicher allemal.
Also es war ja klar, dass sie durch diese von mir sogenannte Delle im Munitionsnachschub durch müssen. Und spätestens nach dem erzwungenen Rückzug aus dem Bereich AfDFK im Februar, also es ist 3 Monate her jetzt, war dann auch klar, dass sie kämpfend auf Stellungen in der Tiefe ausweichen müssen, um ihre Kräfte halbwegs geordnet aus der unmittelbaren Gefahrenzone zu bringen und damit ihre Kampfkraft zu erhalten. Ich habe da im Februar von bis zu 100 Kilometern gesprochen, auf die wir uns im schlimmsten Falle einstellen müssen. So schlimm ist es bisher nicht gekommen. Wir sehen jetzt im Nordwesten von AfDFK gerade mal eine Verschiebung der Frontlinie um ca. 15 Kilometern und das in 3 Monaten. Wie sich aber die Lage jetzt weiterentwickelt, das ist durchaus offen.
Dann schauen wir mal auf die Luftoperationen beider Seiten. Vielleicht fangen wir auch hier mal mit den Russischen an.
Also die Russen haben in der vergangenen Woche ihre Luftangriffe fortgesetzt mit ballistischen Raketen vom Typ Iskander, die von der Krim abgefeuert wurden auf Odessa. Wegen der extrem kurzen Flugzeit können diese Raketen nur sehr schwer, wenn überhaupt, abgefangen werden. Es gab Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung. Auch die Angriffe auf die Großstadt Kharkiv mit Gleitbomben insbesondere gingen in dieser Woche weiter. Es gab auch hier Tote und Verletzte. Wiederum wurden Energieversorger getroffen. Auch Drohnenangriffe waren zu verzeichnen, insbesondere auch wieder Kharkiv, Cherson und zusätzlich Dnipro in der Zentralukraine. Nach wie vor werden die meisten Drohnen durch Flugabwehrkanonen abgeschossen. Von Samstag auf Sonntag 23 von 24, von Sonntag auf Montag 12 von 13 Drohnen. Also Odessa und Kharkiv waren in der letzten Woche im Fokus. Beide Städte sind ja nach russischer Lesart russische Städte, weil die Bevölkerung überwiegend russischsprachig ist bzw. war. Aber das hindert die Russen nicht, auch diese beiden Städte mit Terrorangriffen zu überziehen, die einzig und allein die Wirkung haben sollen, den Willen der Bevölkerung zu brechen, was bisher aber nicht absehbar ist, dass es so auch erfolgt. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Meldung, dass Experten der Vereinten Nationen festgestellt haben, dass Russland auch ballistische Raketen aus Nordkorea einsetzt. Dies war bekannt, wurde aber jetzt auch durch die Vereinten Nationen bestätigt. Das ist ein klarer Verstoß gegen das Embargo des UN-Sicherheitsrats, dem bekanntlich auch Russland angehört.
Wie steht es um die ukrainischen Luftoperationen?
Also es zeigte sich in der vergangenen Woche erneut, dass die ca. 300 Kilometer weitreichenden US-Raketen vom Typ ATACMS in der Ukraine angekommen sind. Es gab Angriffe auf militärische Ziele auf der Krim. Drei Flugabwehrstellungen wurden getroffen und eine Radarstellung zum wiederholten Male auf der Nordwestspitze der Krim. Dies sieht alles nach vorbereiteten Angriffen auf andere Ziele auf der Krim aus. Der Zweck ist offensichtlich, die Luftverteidigung auszuschalten bzw. mindestens sie zu dezimieren. Einen weiteren Angriff gab es auf ein Trainingsgelände der russischen Armee in der Region Luhansk. Darüber hinaus gingen die Angriffe mit weitreichenden Drohnen, aber deshalb eben auch mit vergleichsweise geringerer Sprengkraft, auf Raffinerien tief im russischen Kernland weiter. Getroffen wurden Raffinerien in der Region Ryazan, mehr als 500 Kilometer weg von der ukrainischen Grenze, und in Dagestan, mehr als 700 Kilometer weg. Die Ukraine geben, und auch das ist eine interessante Zahl, die Produktionskapazität für diese Flugdrohnen mit dieser Reichweite mittlerweile mit 500 Stück pro Monat an. Der letzte Punkt zu diesen Operationen, das sind jetzt Operationen, die auf See durchgeführt worden sind. In einer Bucht an der Nordwestküste der Krim wurde ein russisches Patrouillenboot mit ukrainischen Seedrohnen angegriffen und zerstört. Das ist bemerkenswert, dass die Ukrainer die Flexibilität haben, sofort Drohnen anzusetzen auf ein Schiff, das aufgeklärt wird in der Nähe, in Reichweite, und dass man so ein Schiff dann tatsächlich auch zerstören kann.
Sie hatten die ATACMS angesprochen, die Amerikaner geliefert haben, aber mal abgesehen von denen sieht es ja nicht so aus, als würden die neuen beschlossenen Unterstützungsleistungen der Amerikaner wirklich schon kriegswirksam werden. Sieht so aus, als würde das noch ein bisschen dauern, oder sind sie schon wirksam und helfen quasi nur zu verhindern, dass die Russen noch schneller vorwärts kommen? Was dann ja möglicherweise darauf hindeuten könnte, dass es um die Ukraine ja viel schlechter bestellt war oder ist als gedacht.
Also es gibt außerhalb der ATACMS-Raketen jetzt Meldungen, dass die ersten Lieferungen mit Artilleriemunition an der Front angekommen sind, unter anderem in Chasiv Yar. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen sehen, dass sich die akute Mangelsituation der letzten Wochen erheblich verbessern wird. Es gibt auch Belege, dass die ersten Schützenpanzer vom Typ Bradley mittlerweile eingetroffen sind. Dies alles wäre ohne vorbereitende Maßnahmen und Entnahme von Material aus Beständen der US-Armee in Europa nicht gegangen. Dennoch ist diese Delle, von der ich eben sprach, noch nicht beseitigt. Der Ukraine stehen da noch einige Wochen bevor, in der Durchhalten angesagt ist.
Schauen wir mal minimal in die Zukunft, soweit das eben anhand der Informationen, die wir haben, überhaupt möglich ist. Am Donnerstag ist ja der 9. Mai. Das ist der Tag, an dem die Russen den Sieg über Hitlerdeutschland feiern. Es sind eine ganze Reihe von Feiern und Militärparaden abgesagt worden, sicher aus den verschiedensten Gründen. Vielleicht, weil man fürchtet, die Ukrainer könnten konkret diese Ansammlungen ins Visier nehmen. Vielleicht, weil auch die Russen mit ihren Ressourcen an Soldaten und Gerät haushalten müssen. Und sie eben nicht mehr überall so viel haben, dass man sie demonstrativ aufmarschieren lassen könnte. Aber die Russen fürchten rund um diesen Tag auch offenbar größere militärische Aktionen der Ukraine auf das besetzte Gebiet, die Krim zum Beispiel. Sehen Sie, Herr Bühler, dafür irgendwelche Anzeichen?
Also, dass dieser Feiertag nur in begrenztem Umfang gefeiert wird mit Militärparaden, das war im letzten Jahr bereits so, das ist also nichts unbedingt Neues. Anzeichen sehe ich da keine, aber wenn ich jetzt nochmal auf die Krim zurückkomme, diese konzentrierten Angriffe auf die Luftverteidigung auf der Krim können natürlich darauf hindeuten, dass man auch im Zusammenhang mit diesem Feiertag dort einen größeren Angriff auf die Krim plant.
Und die Russen, die drohen für einen solchen Fall ja ziemlich drastisch. Maria Sacharowa, das ist die Sprecherin des russischen Außenministeriums, die hat dazu wörtlich gesagt, also Zitat, ich möchte Washington, London und Brüssel noch einmal warnen, dass alle aggressiven Aktionen gegen die Krim nicht nur zum Scheitern verurteilt sind, sondern auch mit einem verheerenden Vergeltungsschlag beantwortet werden. Zitat Ende. Das führt natürlich nur zu Spekulationen unter westlichen Beobachtern, was denn damit gemeint sein könnte. Und diese Spekulationen, die gehen ja auch wieder mal bis zum Einsatz sogenannter taktischer Atomwaffen. Was halten Sie davon?
Also wir dürfen uns nicht durch derartige Drohungen da einer Sprecherin einschüchtern lassen. Solche hat es ja in den 2 Jahren des Angriffskrieges immer wieder gegeben. Es wird jetzt erneut wieder untermauert durch diese Übung der russischen taktischen Nuklearstreitkräfte, die Putin wohl persönlich im südlichen Militärbezirk angekündigt hat. Das ist die Region ostwärts der Ukraine und nördlich des Schwarzen Meeres. Die NATO und ihre Mitgliedstaaten haben diese oder auch diese taktischen Nuklearstreitkräfte ebenso wie die strategischen immer im Blick ihrer Aufklärungssensoren. Alles, was über eine Übung hinausgeht, ist für die Sensoren der NATO frühzeitig erkennbar. Der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen ist aber extrem unwahrscheinlich, weil Russland sich damit selbst und seinen Streitkräften in der Ukraine schaden würde. Politisch, weltweit und militärisch, was die Besatzungsstreitkräfte angeht.
Also das, was den, ich in Anführungszeichen, normalen Einsatz von Atomwaffen betrifft. Ich habe auch gelesen, dass man möglicherweise eine solche Atomwaffe in der Atmosphäre zünden könnte, sozusagen als Warnung, als Hinweis, zu welchen Schritten man tatsächlich bereit sei.
Ja, man liest da sehr viel, aber selbst ein solcher Einsatz hätte große Konsequenzen und das kann Russland nicht riskieren und das wird es auch nicht.
Aber verheerender Vergeltungsschlag, das war das Zitat von Frau Sacharowa, könnte auch bedeuten, dass man wohl wissen, dass die Luftverteidigung der Ukraine noch recht große Lücken aufweist, also dass man alles, was man an Raketen, Marschflugkörpern, Drohnen hat, zusammensammelt und sie für einen koordinierten Schlag gegen beispielsweise die Energieinfrastruktur nutzt. Der könnte ja dramatische Auswirkungen haben.
Ja, das kann schon sein, dass Russland in dieser oder ähnlicher Weise reagiert. Also Russland hat, wie wir wissen, konstant etwa knapp 1000 modernere Kurzstreckenraketen und Marschflugkörper zur Verfügung, also Verbrauch und Nachproduktion alles eingerechnet. Aber diese Flugkörper brauchen Flugzeuge, die sie ins Ziel bringen. Sie brauchen Schiffe, von denen sie abgeschossen werden können. oder auch nur bodengebundene Abschusseinrichtungen. Und dies schließt aus, dass sie all diese zusammengesammelten, wie Sie sagen, Flugkörper zur Wirkung bringen können. Drohnen sind im Vergleich dazu eine erheblich geringere Bedrohung, weil ja die meisten mit Maschinenkanonen abgeschossen werden. Dazu kommt, dass sich Russland immer schon eine Reserve von 800 bis 1000 Flugkörpern gehalten hat. Auf diese Reserve wird man auch nicht verzichten wollen. Aber ja, also mit Luftschlägen, wie wir sie schon gesehen haben, also mit 80 bis 100 Flugkörpern muss man schon rechnen.
Okay, dann Punkt unter die aktuelle Lage. Ich will nochmal auf das Interview zurückkommen, das der Vizechef des Militärgeheimdienstes der Ukraine, Vadim Skibitzki, dem Economist gegeben hat. Der analysiert darin offenbar die Lage, in der sich die Ukraine befindet. Da geht es unter anderem um den Kampf um Chassiv-Yar. Ungefähr 10 Kilometer westlich von Bachmut, hat heute auch schon mal eine Rolle gespielt. Skibitzki sagt nun, dass es wahrscheinlich eine Frage der Zeit sei, bis die Stadt, ähnlich wie Avdiivka, fällt. Das ist eine Aussage, Bühler, denke ich mal, die Präsident Zelensky wahrscheinlich so nie machen würde, oder?
Ja, warum auch? Ich meine, wenn Chassiv-Yar aufgegeben werden muss, um eigene Truppenteile vor der Zerschlagung zu retten, dann ist das so. Wenn man sich die Lage ansieht um Chassiv-Yar, wir haben es ja gerade besprochen, dann kann das durchaus auch passieren. Die Frage ist für mich, warum ein Geheimdienstmann über solche möglichen Veränderungen der eigenen Lage spekuliert. Das ist nicht seine Aufgabe. Zumal der Generalstabschef Sirski selbst am Sonntag vor 8 Tagen ausführlich zur militärischen Lage Stellung genommen hat. Da muss man sich jetzt, glaube ich, diesen militärischen Geheimdienst der Ukraine etwas genauer ansehen. Also ein Chef ist ja der auch im Westen bekannte Generalleutnant Budjanov. Der Generalmajor Skibitzki ist sein Stellvertreter. Deren Aufgabe ist, den Generalstabschef Sirski so zu informieren über den Feind, dass er die richtigen Schlüsse für die eigenen Operationsplanungen ziehen kann. Sie sind wie das militärische Nachrichtenwesen in den NATO-Staaten dem Generalstabschef direkt unterstellt und als Hauptabteilung Aufklärung in den ukrainischen Generalstab integriert. In der Praxis ist es in der Ukraine leider so, dass man ihnen weitgehende Handlungsfreiheit, zumindest in der Pressearbeit, zubilligt, wie wir gerade gesehen haben. Mehr noch, dass der militärische Geheimdienst wie auch der zivile, tatsächlich weitgehend auch militärisch aufgestellte Inlandsgeheimdienst eigene Operationen führt, bei denen ich zuweilen Zweifel habe, ob all dies einer gemeinsamen strategischen und operativen Zielsetzung entspringt. Ob das durch ein zusätzliches Unterstellungsverhältnis unter dem Präsidenten und seinem Nationalen Sicherheitsrat gefördert wird, vermutlich ja. Also diese etwas sonderbaren Unterstellungsverhältnisse, Doppelunterstellungen, sind zwar aus der Entstehungsgeschichte der ukrainischen Geheimdienste zu erklären, fördern aber eine einheitliche Führung der Streitkräfte nicht.
Und offenbar zieht man ja keine Lehren aus dem Kommunikationsdesaster, so wie Sie es, glaube ich, in diese Richtung zumindest haben Sie es bezeichnet, damals um den damaligen Generalstabschef Saluschny. Aber das können wir ja nun auch nicht ändern. Wir können nur mal schauen auf das, was Skibitzki gesagt hat. Ein bisschen weiter nach vorne geschaut, da vermutet der, dass die Russen sich auf einen Angriff in den Regionen Kharkiv und Sumy vorbereiten. Also Sumy ist von Kharkiv etwa 150 Kilometer entfernt, so in nordwestlicher Richtung. Skibitzki nennt auch Zahlen in Bezug auf die russischen Streitkräfte dort, die weiter verstärkt werden sollen. Das ist jetzt auch nicht etwas, von dem Sie, glaube ich, sagen, finde ich gut, dass der das so macht.
Also solche Überlegungen anzustellen und auch zahlenmäßig zu erfassen, das ist ja seine Aufgabe. Aber es gehört nach meinem Verständnis nicht zu seinen Aufgaben, öffentlich darüber zu reden und schon gar nicht über Zahlen und mögliche Absichten. Deshalb gehört er ja einem Geheimdienst an. Zur Sache, der Raum Kursk, Berjansk und Belgorod dient schon lange als Ruheraum und Ausbildungsraum für neue Truppenteile und für aufzufrischende Truppenteile. Ob sich dieser Raum zu einem Aufstellungsraum für eine Angriffstruppe gegen Sumy und Kharkiv entwickelt, muss man sehen. Dafür sprechen jetzt die Aussagen des stellvertretenden Geheimdienstchefs und einige Indizien, unter anderem, dass Teile einer russischen Fallschirmjägerdivision aus dem Raum Saporischschja dorthin verlegt wurden. Nach Aussage eines russischen Militärbeobachters verifiziert ist das noch nicht, kann aber durchaus sein. Zu welchem Zweck ist offen, ob zur Auffrischung oder eben zur Verstärkung dieser möglichen Angriffstruppe?
Skibitzki hat ja auch einen Zeitpunkt für einen solchen möglichen Vorstoß der Russen im Wagen gelassen. Aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann hängt wohl viel davon ab, also wie lange man den Russen weiter südlich im Donbass Paroli bieten kann. Also war alles, was man ja an russischen Truppen dort bindet, natürlich eben nicht bei Kharkiv oder bei Sumy eingesetzt werden kann.
Ja, alles richtig. Aber auch über solche Dinge sollte ein stellvertretender Geheimdienstchef nicht öffentlich sprechen. Das ist, wenn überhaupt, Sache des Generalstabschefs selbst. Und das macht er ja in Abständen, auch in kürzeren Abständen.
Sehen Sie denn Aktivitäten der Ukrainer, die diese nördliche Gruppierung der Russen jenseits der Grenze von Kharkiv quasi schon vorsorglich zu attackieren?
Also nicht mehr Aktivitäten, als es schon in den vergangenen Monaten gegeben hat. Durch Drohnenangriffe der Ukrainer, durch örtlich begrenzte, zeitweise Angriffe über die Grenze durch Freiwilligenverbände russischer Staatsbürger, die gegen die russische Armee in diesem Raum kämpfen. Der Raum ist ja nicht nur Ruhe-, Auffrischungs- und Ausbildungsraum für russische Truppenteile, die in der Ukraine eingesetzt werden oder eingesetzt werden sollen. Es ist auch eine Basis für den Einsatz von ballistischen Raketen und von Drohnen auf den Raum Kharkiv. Aber wenn sich die Indizien verdichten sollten, dass dieser Raum zu einem Aufmarschraum für Angriffsverbände wird, dann werden die Angriffe gegen diese Bereitstellungsräume zunehmen, über die Grenze auch und auch zunehmen müssen. Warten, bis die Angriffsverbände Richtung Kharkiv sich in Bewegung setzen, das wäre keine Option. Da kann man nun zwei Dinge, glaube ich, erkennen, wie ein Stück weit fragwürdig es ist, den Ukrainern Waffen vorzuenthalten, beziehungsweise ihnen den grenzüberschreitenden Einsatz zu verbieten. Das ist das eine. Und zweitens, dass ein militärischer Abwehrkampf mit einer gemeinsamen und einheitlichen Führung geführt werden muss. Dann sollte nicht der ukrainische Inlandsgeheimdienst russische Raffinerien bekämpfen, sondern russische Angriffsverbände sollten sie sozusagen auf dem Sprung in die Ukraine Richtung Kharkiv sein.
Also auch dazu deutliche Worte. Herr Bühler, wir haben es gleich geschafft mit dem Economist-Artikel. Ich will aber eine Sache noch ansprechen, nämlich den generellen Ausblick von Skibitzki auf ein Kriegsende. Also da schreibt der Economist wörtlich Folgendes. Zitat, General Skibitzki sagt, er sehe keinen Weg für die Ukraine, den Krieg allein auf dem Schlachtfeld zu gewinnen. Selbst wenn es gelänge, die russischen Streitkräfte an die Grenzen zurückzudrängen, eine immer unwahrscheinlichere Aussicht, würde es den Krieg nicht beenden. Zitat Ende. Es ginge nicht ohne Verhandlungen. Und dann sagt Skibitzki noch, dass beide Seiten wohl derzeit um die günstigste Position vor möglichen Gesprächen ringen würden. Jetzt spitze ich mal wieder zu. So eine Aussage zu dem, was Sie ohnehin schon kritisiert haben, das klingt doch eigentlich nach baldiger Ablösung von seinem Posten durch den Präsidenten, oder?
Also zunächst, wenn Sie mir erlauben, eine Kritik an dem Zitat, das Sie gerade genannt haben. Diese Passage ist wieder so ein Beispiel, dass man als Leser nicht weiß, in welchem Zusammenhang das gesagt worden ist, was die Frage genau war, die General Skibitzki beantwortet hat, wenn er sie so beantwortet hat. Das Zitat ist eine Durchmischung von direkter und indirekter Rede eingebunden in eine Kommentierung durch den Journalisten. So eine journalistische Arbeit macht mich aus Erfahrung immer misstrauisch. Aber lassen wir es mal so stehen, wie es gerade von Ihnen zitiert worden ist, dass ein Krieg nicht auf dem Gefechtsfeld alleine entschieden wird. Das ist ja eine Binse. Die Streitkräfte sind ein Mittel der Politik, ebenso wie die Diplomatie, wirtschaftliche, finanzpolitische Steuerung, gesellschaftliche Maßnahmen, zivile Verteidigungsmaßnahmen, Schutz und Widerstandskraft der Bevölkerung, um nur einige Faktoren zu nennen. In der Regel wird jeder Krieg irgendwann durch Verhandlungen beendet werden, wenn es nicht zu einem Diktatfrieden nach einer totalen Niederlage kommt und dieser Diktatfrieden nicht zu einem wirklich gerechten Frieden führt und der deshalb nach einiger Zeit wieder gebrochen wird und der Krieg gegebenenfalls in anderer Form weiter fortgeführt wird. Aber nochmals, ist das eine Aufgabe eines Geheimdienstchefs oder Stellvertreters, darüber öffentlich zu philosophieren? Vor allen Dingen, wenn man die Wirkung des Artikels, der ähnlich wie das Interview von General Saluschny in der internationalen Presse breit aufgegriffen worden ist, betrachtet. Ein deutsches Magazin berichtet gar unter der Überschrift »Ukraine denkt an Verhandlungen mit Russland«. Und weiter, Zitat, »Friedensverhandlungen mit Russland könnten die einzige Lösung im Ukraine-Krieg sein, da eine militärische Niederlage unvermeidlich erscheint«. Zitat Ende. Also wissen Sie, das kann ich beim besten Willen nicht aus diesem Artikel des Economist herauslesen und aus den Zitaten des Generals in diesem Artikel. Sie hatten sie ja genannt, die entsprechenden Zitate. Es ist aber die Wirkung dieses Artikels, die einem Sorge bereiten muss aus der Sicht der Ukraine, die aber auch sicher so nicht beabsichtigt war. Ablösung von einem Dienstposten, ja gut, das kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall sollte die Ukraine ihre strategische Kommunikation in den Griff bekommen und eine einheitliche Führung für die militärischen Operationen unter einem Primat der Politik sicherstellen.
Ja. War ja auch wieder nur eine journalistische Zuspitzung, diese Geschichte. Machen wir einen Punkt unter dieses Thema. Eingefügt an dieser Stelle vielleicht mal eine Frage von Jan Schischke. Ich zitiere, General Bühler betont regelmäßig, dass eine streng non-kinetische Unterstützung der Ukraine durch den Westen mit Risikoabwägungen zu legitimieren sei. Nicht zuletzt aufgrund des nuklearen Potenzials. Nun scheint aber Russland speziell auch durch massive chinesische Unterstützung in der Lage zu sein, den Krieg noch lange fortsetzen zu können. Die westliche Waffenproduktion kommt nur schwer in den Gang und irgendwann würden der Ukraine früher als Russland die Menschen ausgehen. Welches Positivszenario kann General Bühler dennoch für einen ukrainischen Sieg, in Klammern Wiederherstellung der territorialen Integrität, skizzieren? Wie kann das noch ohne westliches Eingreifen und Akzeptieren der anhängenden Risiken gelingen? Zitat Ende, wie gesagt, die Frage von Jan Schischke.
Ja, Herr Schischke, ein westliches Eingreifen ist für mich keine Option. Aus Gründen, die ich bereits mehrfach hier im Podcast dargelegt habe. Es ist weder im Interesse der westlichen Staaten, noch sollte es im Interesse der Ukraine sein, dass dieser Krieg horizontal oder auch vertikal eskaliert. Ich sage das deshalb mit Nachdruck, weil man bereits jetzt sieht, dass die Diskussionen um diesen Grundsatz immer schärfer werden und mit einer schwindenden Perspektive der Ukraine zum Bestehen ihres Abwehrkampfes noch mehr Fahrt aufnehmen wird. Im akademischen Bereich, aber auch in den Teilen der internationalen Politik ist es heute auch schon spürbar. Für uns ist es deshalb neben allen vorbereitenden diplomatischen Maßnahmen zu einer Basis für künftige Friedensverhandlungen unbedingt erforderlich, dass wir den eingegangenen Verpflichtungen zur Unterstützung der Ukraine nicht halbherzig, sondern umfassend, nachhaltig, zuverlässig nachkommen und uns durch den Informations- und Cyberkrieg des Regimes von Putin nicht beirren lassen. Selbst die auf den ersten Blick großen finanziellen Aufwendungen dafür sind überschaubar in dem Vergleich, was auf uns zukommt, wenn die Ukraine diesen Angriffskrieg nicht überlebt. Die Ukraine auf der anderen Seite muss zu einer Strategie finden, die einer gemeinsamen Linie auch folgt. Und dazu gehört, da jetzt wäre ich konkreter vielleicht, als ich bisher war, dass man versuchen muss, die russischen Angriffe an der Front einzudämmen, gegebenenfalls mögliche hohe Verlustzahlen durch Raumaufgabe in Grenzen zu halten. Zweitens, den Russen wie bisher weitgehend die Nutzung des Schwarzen Meeres zu verwehren. Drittens, die Bevölkerung weiterhin vor den Terrorluftangriffen zu schützen. Und viertens, vor allem, und das muss der Schwerpunkt sein, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, einschließlich der selbstentwickelten Drohnen, russische Truppenbereitstellungsräume, logistische Einrichtungen, Versorgungswege, Führungsstellen angreifen und so in einem indirekten Ansatz den russischen Truppen an der Front die Grundlage für die Fortsetzung ihrer militärischen Angriffsoperationen in der Ukraine zu entziehen.
Okay, dann kommen wir mal zur Diskussion um die Bodentruppen. Da sind wir auch wieder beim Economist. Der französische Präsident Macron hat der Zeitschrift auch ein Interview gegeben und darin nochmal seine Bereitschaft bekräftigt, notfalls Bodentruppen in die Ukraine zu schicken. Wörtlich sagte er, falls die Russen die Frontlinien durchbrechen und falls die Ukraine darum bittet, was bislang nicht der Fall ist, dann müssten wir uns zu Recht diese Frage stellen. Zitat Ende. Wenn ich mich recht erinnere, Herr Bühler, sehen Sie das ein bisschen anders? Sie haben es auch gerade nochmal angedeutet. Also da hat sich seit Macron das auch das erste Mal in der Öffentlichkeit vorgetragen hat, an Ihrer Meinung nichts geändert.
Nein, da hat sich nichts geändert und Sie haben recht, ich habe das gerade angedeutet unter dem Pseudonym internationale Politik, aber gemeint war natürlich unter anderem auch der französische Präsident. Er sagt das ja, weil er für die Russen nicht berechenbar sein möchte. Er möchte keine roten Linien ziehen, auf die sich die Russen verlassen können. Da hat er schon einen Punkt und er wird ja auch von einigen dafür gelobt. Also aus meiner Sicht wäre es besser, gar nichts öffentlich zu sagen und das mit den Bündnispartnern hinter verschlossenen Türen zu besprechen. Dann hält man sich auch alle Optionen offen. So wie es jetzt gesagt wird, gerät er in einen schon begründeten Verdacht, dass er von dem Versagen Frankreichs bei der bisherigen Unterstützung der Ukraine ablenken will. Frankreich bleibt ja, ohne dass wir jetzt in Einzelheiten gehen, bisher weit unter seinen Möglichkeiten. Und die Langsamkeit und die ungenügende Masse an Unterstützung für die Ukraine hatte erst die Situation geschaffen, dass ein Durchbruch droht, wie er es ausdrückt. Der zweite Punkt ist, dass es natürlich auch ein innenpolitisches Motiv gibt. Um seine Partei steht es den Umfragen entsprechend nicht gut. Die Rechte wird ordentlich zulegen in Frankreich nach den Umfragen für die Europawahlen. Also da sind auch durchaus innenpolitische Motive vorhanden, jetzt Führungsstärke in Europa zu zeigen. Also auch darunter muss man das sehen. Und der dritte Punkt ist, weil auch in diesem Zusammenhang immer das Zitat des französischen Generalstabschefs kommt, der da sagte, innerhalb von 30 Tagen können wir im nächsten Jahr 20.000 oder 25.000 Soldaten einsetzen. Ja, das ist so. Das ist genau das Gleiche, wie es der deutsche Heeresinspekteur sagen würde, weil das eine Vorgabe ist der NATO, dass beide Staaten, Frankreich und Deutschland, eine Einsatzbereitschaft für Divisionen haben müssen, dass sie 25.000, also eine verstärkte Division, in den Einsatz geben können. Das hat aber nichts mit der Ukraine zu tun, sondern es ist ein Ausfluss der NATO-Planungen, die Einsatzbereitschaft der Großverbände zu fördern. Ob die französische, oder ich sage mal anders, dass die französische Armee dort alleine irgendwas machen könnte, das möchte ich bezweifeln. Das heißt, das weiß ich auch, kann es stärker auch noch sagen, das geht gar nicht alleine. Wenn, dann muss man gemeinsam zu einem Beschluss kommen. Aber dieser Beschluss, und das habe ich am Anfang ja dargelegt, wäre gegen die Interessen des Westens, auch gegen die Interessen der Ukraine, der eine Teilnahme von NATO-Staaten an diesem Krieg insgesamt nichts nutzen wird, weil eine solche horizontale oder vertikale Ausdehnung des Krieges Folgen nach sich ziehen würde, die nicht nur Europa schwer schädigen würde, sondern eben weltweit auch eine Krise hervorrufen würde.
Das ist die Mahnung. Darf ich aber kurz nochmal nachfragen, wie sicher sind Sie denn für sich selbst, dass Macron das sozusagen eigentlich nur so sagt? Oder haben Sie schlicht nur die Hoffnung, dass der das, was er da sagt in Sachen Bodentruppen, nicht wirklich ernst meint?
Also da stecke ich natürlich da in dem Kopf nicht drin, was ihn dazu antreibt. Ich habe meine Vermutung gerade genannt mit den drei Punkten. Mehr möchte ich da gar nicht rumspekulieren, denn es gibt ja in der NATO genügend Staaten, die bereits öffentlich auch dem widersprochen haben. Deutschland gehört ja auch, leider muss man sagen, dazu, aber wahrscheinlich war es auch erforderlich, dort eindeutig sich zu positionieren. Ich sehe da keine Einstimmigkeit in der NATO in dieser Frage, und das wäre erforderlich. Und den Einsatz einzelner Nationen, den sehe ich erst recht nicht.
Aber Sie werden ja jetzt in Warschau sicher auch Diskussionen haben, weil ja der polnische Außenminister eine ähnliche Position in der Öffentlichkeit vertritt. Radosław Sikorski hat sich bei BBC World geäußert, und zwar, dass Polen auch nichts ausschließen werde, wenn es darum gehe, Truppen in die Ukraine zu schicken. Oder nochmal mit Macrons Worten, ich schließe nichts aus, weil wir jemanden gegenüber haben, der auch nichts ausschließt. Also, beide schließen nicht aus, letztlich Kriegspartei zu werden. Jetzt ist die Frage, was stelle ich denn mit diesen Aussagen und mit Ihrer Aussage, Herr Bühler, an? Also, wenn ich jemand bin, der Ihre Ansicht, dass wir nicht Kriegspartei werden dürfen, für vernünftig hält, der andererseits aber auch diese Logik von Macron nachvollziehen kann. Also ich sage es mal ein bisschen salopp, wenn ich weiß, dass jemand mit der Pistole auf mich losgehen könnte, dann kann ich denen doch nicht sagen, also egal was du machst, ich bleibe bei meiner Fliegenklatsche.
Also das ist jetzt schon eine andere Diskussion als mit einer Fliegenklatsche, ja. Aber ich weiß, wie Sie es meinen. Aber das zeigt mir auch, und auch Ihre Frage zeigt mir das, dass es besser gewesen wäre, gar nichts zu sagen, dass man sich wirklich verständigt innerhalb der NATO, hinter verschlossenen Türen verständigt und nicht so kontroverse Themen öffentlich behandelt und das gleich mehrfach. Da provoziert man nur, dass die einen sagen auch öffentlich nein, mit uns nicht, und die anderen sagen, ja, wir könnten und wir schließen nichts aus. Und damit ist genau das gefährdet, was die NATO stark macht, nämlich die Kohäsion und der Zusammenhalt der Bündnispartner, ohne den es nicht gehen wird.
Ja, und anhand dieser unterschiedlichen Äußerungen, die wir nun aus Deutschland, aus Polen, aus Frankreich, von sonst woher hören, sehen wir ja, anhand dieser Äußerungen sehen wir, dass es da sicherheitspolitisch, was Europa betrifft, große Kommunikationsprobleme, sage ich mal, vorsichtig, gibt. Vielleicht, um auch Macron nochmal zurückzukommen, der hat ja auch immer wieder, und bei weitem nicht das erste Mal, die Hand in Richtung Deutschland ausgestreckt und quasi gesagt, also lass uns mal mehr gemeinsam machen, auch in der Sicherheitspolitik, also nicht nur beim Kampfpanzer, der dann vielleicht in 20 Jahren kommen könnte, sondern bei den größeren Linien. Wäre das nicht auch beispielsweise für den Bundeskanzler mal Zeit, solche Angebote aufzugreifen, auf die Franzosen zuzugehen und dann am Ende irgendwann eine Situation zu haben, an der man eben nicht mit so verschiedenen Stimmen spricht?
Ja, wobei, Herr Leisinger, wir wissen ja nicht, was da besprochen worden ist jetzt in diesen Tagen. Der Kanzler war ja in Frankreich und war unter vier Augen mit ihm zusammen längere Zeit. Also das wissen wir schlichtweg nicht. Aber in der Sache ist schon so, man muss mit den Franzosen reden. Und das Reden hätte schon beginnen können nach seiner ersten Sorbonne-Rede 2017. Da hätte man sich über verschiedene grundlegende Vorschläge dort Gedanken machen können. Aber es laufen ja auch genügend andere Kooperationsprojekte. Es ist ja nicht so, dass hier Stillstand ist, gerade ja auch im Bereich des Militärischen. Den Kampfpanzer haben wir besprochen, das Flugzeug haben wir besprochen, das hier gemeinsam entwickelt wird. Es gibt gemeinsame Truppenteile zwischen Deutschland und Frankreich. Es gibt schon sehr viele Gemeinsamkeiten. Und das andere muss eben auch ausgeräumt werden.
Okay, dann auch da ein Punkt an dieser Stelle. Und wir sind durch für heute. Ich habe zwar noch auf dem Zettel einige Fragen von Hörerinnen bzw. Hörern, aber was Sie wahrscheinlich in der Aufzeichnung bzw. in der geschnittenen Fassung dieses Podcasts nicht hören werden, ich hoffe es zumindest nicht, wir haben heute doch massive technische Probleme, haben mehrere Unterbrechungen gehabt und sind schon weit fortgeschritten in der Aufzeichnungszeit. Deswegen schlage ich vor, dass wir Herrn Bühler heute nicht weiter in Anspruch nehmen und die Fragen dann auf das nächste Mal schieben. Also, wir sind durch für heute. Vielen Dank für das ungebrochene Interesse an diesem Podcast. Vielen Dank für Ihre Fragen, Ihre Hinweise, für Lob, Kritik. Wenn Sie derlei loswerden möchten, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, also nächste Folge am kommenden Freitag. Bis dahin viel Erfolg bei der Ausbildungshilfe, die Sie in Warschau leisten, und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Freitag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.